Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von RealUnit, Ihre Lösung für Vermögensschutz und langfristigen Werterhalt.
Grüezi wieder an. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit unserem Hausökonomen und Investor Leonard, genannt Leni Fischer. Liebe Leni, danke, dass du Zeit hast. Vielleicht erste Frage, was ist für dich diese Woche, die ja gespickt war mit historischen Momenten, Trump in Nahost, Trump mit Putin, was ist für dich die Schlagzeile der Weltwirtschaft der Woche?
Die Schlagzeile der Weltwirtschaft der Woche. Für mich ist eigentlich der große Artikel, den jetzt der Economist dieses Wochenende wieder rausbringt, zum Thema galoppierende Staatsverschuldung. Ich weiß, das klingt jetzt so banal, wenn wir von geopolitischen Ereignissen umgeben sind, aber das ist ein Thema, das nicht so schnell zu lösen ist und das wirklich auf den Nägeln brennt, um es mal so zu sagen. Sonst würde der Goldpreis nicht so steigen und sonst wäre auch nicht solch eine beginnende Nervosität, selbst bei den Politikern. Und deren Kernthese ist, wir sind jetzt bei weit über 100%, also rund 110% Staatsverschuldung gemessen an dem Bruttosozialprodukt, also der Wirtschaftsleistung der reichen Nationen. Sie sagen so süffisant in Ihrem Einführungsartikel, das ist der höchste Stand seit den napoleonischen Kriegen. Das ist jetzt länger her und das war auch damals nicht gut für die Wirtschaft. Ihr Kernargument liegt darin, dass Sie sagen, wenn es keine geeigneten Maßnahmen gibt der Regierung, dieses Problem ist ja nicht nur, wie hoch sind die Staatsschulden, sondern sie steigen immer weiter. Deutschland ist ja jetzt auch dabei, wir kommen gleich noch zu Friedrich Merz in dieser Frage. Wenn da nichts passiert, dann wird das früher oder später ein Risiko sein für das Sparvermögen der Mittelschicht, indem sie halt argumentieren, die einzige oder elegante historische Lösung des Staates dafür ist die langsame Enteignung durch Inflationierung. Und sie appellieren im Grunde genommen in diesem Leitartikel, das ist also ihr großer Leitartikel dieses Wochenende, es muss ein Politikwechsel geben. Das passt übrigens auch zu vielen dieser geohistorischen Sachen und insbesondere zu Donald Trumps Bemühen, mit Russland ein Ende des Ukraine-Krieges zu erreichen. Es wird immer so gern behauptet, das will er nur, weil er den Friedensnobelpreis haben will. Ich bin mir sicher, dass er den gerne haben will. Er sammelt Trophäen. Aber ich glaube, man sollte bei ihm auch schon ein bisschen weiter schauen als nur seine sicherlich uns allen bekannte Neigung zur Eitelkeit. Donald Trump fährt einen hochgradig riskanten wirtschaftspolitischen Kurs. Er erhöht die Staatsverschuldung, er senkt die Steuern, er führt Zölle ein, er dereguliert aber auch zur selben Zeit und löst eine gigantische IT-getriebene Investitionswelle in Amerika aus. In diesem Umfeld hat er null Interesse an einer weiteren Eskalation im schlimmsten Falle der Situation mit Russland, die ja dazu führen müsste, dass er mehr für Rüstung ausgeben müsste, also noch mehr Staatsschulden, dass potenziell durch Sanktionen gegen Russland die Rohstoffpreise steigen, Gefahr der Inflation, was übrigens letztendlich seinen Vorgänger, den armen Joe Biden, sein Amt gekostet hat, die damals auch aus dem Ukraine-Krieg entstanden, nicht nur deswegen, ist auch ein Grund gewesen, angezogene Inflation. Also dieses Thema, was der Economist jetzt dieses Wochenende sozusagen als Hauptgeschichte macht, das ist für mich der zentralen Herausforderung.
Was bereitet dir im Zusammenhang mit dieser Staatsverschuldung, das ist mehrere Themen angesprochen, was bereitet dir am meisten Sorgen?
Naja, sagen wir mal so, die intuitive Reaktion ist, okay, Staatsverschuldung, wir gucken in die Geschichtsbücher, heißt Inflation. Die Deutschen denken an die große Inflation 1923, dann nochmal nach dem verlorenen Zweiten Weltkrieg, wo das Geld ja auch wieder komplett entwertet. Aber 23, also diese Hyperinflation, ist ja sehr in den Köpfen der Deutschen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtiger. Ja, natürlich wird am Ende das Geld weginflationiert. Das wird es schon im Grunde genommen, wir haben auch letzte Woche darüber gesprochen, seit dem Römischen Reich. Es kann nur davor auch eine deflatorische, also eine zunächst einmal ja, kontraktive Krisenanpassung geben. Hier eine kleine Beobachtung diese Woche. Die amerikanischen Banken haben Spitzenergebnisse bekannt gegeben, hauptsächlich aus dem Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten in diesem Jahr. Und dabei hat JP Morgan, die Nummer 1 der Welt, mit ihrem, ja, inzwischen fast schon seit, ich komme schon, 20 Jahren verantwortlichen Top-Banker Jamie Dimon so eine nette Formulierung gebracht. Er hat gesagt, oh, wir mussten auf eines unserer Firmenkundenengagements 150 Millionen, ist ja schon ein Wort, abschreiben. Er sagt, ja, auch JP Morgan macht Fehler, aber seine heikle Warnung war, wo eine Kakerlake ist, sind auch mehrere. Das ist die Warnung davor, es könnte zu viel Debt auch im Firmenkundensektor geben. Und dann kann es das geben, erst einmal, was man so eine Art Crash nennt. Ich hasse dieses Wort, aber erstmal ein Einbruch der Bewertung, die dann von der Zentralbank wie immer beantwortet werden, wie in den letzten 20, 30 Jahren, mit noch mehr Geld. Und dann erst käme die Inflation. Also ich wäre sehr vorsichtig, das so einfach zu sehen, weshalb wir ja auch gesagt haben, nun, wir sind ja seit Anfang des Jahres die großen Goldliebhaber gewesen hier, dass man jetzt mit diesen Gold- und Goldminenaktien, die sich im März verdoppelt haben, auch mal durchaus einen Teil der Position, die Hälfte, maximal die Hälfte, aber das könnte man durchaus machen, auch mal Gewinne mitnimmt. Es geht nicht mal alles nur geradeaus. Das ist so dieser Kampf, das ist für mich das spannende Thema. Und dazu passt ja auch die deutsche Innenpolitik im Moment. Nachdem also die Deutschen ihren Reformgipfel im Kanzleramt hatten, also die Koalition, die sogenannte vormalige Große Koalition, die aber massiv geschrumpft ist, und dieser Gipfel, was Reformen betraf, ja mehr nach dem Motto, der Berg kreiste und gebar eine Maus, stattgefunden hat. Aber immerhin, man war sich mal einig und es gab schöne Bilder des gegenseitig auf die Schulter klopfens, also Friede, Freude, Eierkuchen zwischen beiden Parteien. Aber nur 6-7 Tage später platzt der Deal mit der Neueinführung der Wehrpflicht. Und er zeigt das strategische Dilemma des Friedrich Merz. Er hat sich strategisch in eine komplette Sackgasse manövriert mit seiner Brandmauer zur AfD. Denn wenn er die aufrechterhält, hat er ja gar keine andere Wahl als SPD-Forderungen zu erfüllen. Er kann zumindest nicht hart verhandeln. Und so kommt jetzt ein CDU, im Moment Ex-Grande, aber immerhin, nach dem anderen aus der Deckung und sagt, so geht es nicht weiter, wir müssen uns zur AfD hin öffnen. Das ist im Grunde genommen, wenn das auch nur ansatzweise passieren würde, die endgültige Bankrotterklärung einer weiteren strategischen Grundleistung von Friedrich Merz, der so gut wie dann, wenn er das auch noch abräumt, dann hat er alles abgeräumt, was er jemals als politische Prinzipien behauptet hat. Ich gehe davon aus, dass er es abräumen wird, das ist nur eine Frage der Zeit.
Was wäre, wenn er diese Brandmauer abräumt? Was wäre wirtschaftspolitisch in Deutschland möglich? Was wäre die konkrete Folge für Deutschland?
Naja, also jetzt muss man sehen, dass in Deutschland alles sich langsam bewegt meistens. Wobei bei der Politik, es kann ja auch schnell was passieren, aber in der Regel ist es so, dass sich das langsam bewegt. Erstmal müsste man sich ja mit der AfD annähern. Und die CDU ist jetzt nicht in der Lage, im Bund von heute auf morgen eine Koalition mit der SPD durch eine mit der AfD zu ersetzen. Das halte ich für extrem unwahrscheinlich. Das heißt, man müsste erstmal die Minderheitsregierungsvariante führen. Das ist für die AfD aber ein zweischneidiges Schwert. Sie ist sozusagen Opposition und in faktischer Regierungsverantwortung. Und wenn sie das zu früh macht in der Legislaturperiode, ist das überhaupt nicht in ihrem Interesse. Also ich glaube, was in Deutschland politisch passiert, ist zum jetzigen Zeitpunkt für mich zumindest nicht einschätzbar. Ich weiß nur, dieses System, das bis jetzt noch immer funktioniert hat, mit der völligen Ausgrenzung der AfD, das hat keine Zukunft mehr. Und in Deutschland ist der Reformdruck zwar sehr groß, aber mit den neuen Schulden kann man sich erstmal zumindest ein Jahr 2026 noch kaufen. Also wenn man die Situation mit Frankreich vergleicht, wo das Schuldenniveau auch ein ganz anderes ist. Also Friedrich Merz, um es festzuhalten, ist mit seiner gesamten Politstrategie eigentlich gescheitert. Und es geht jetzt um den Weg daraus und für die CDU darum, neue, auch strategische, politische Handlungsalternativen zu entwickeln. Ob er das überhaupt machen kann und will, kann ich nicht beurteilen. Nur eines ist sicher, das geht nicht von heute auf morgen und könnte die CDU auch fast zerreißen. Also wir sind in einer sehr spannenden Phase in der deutschen Politik. Und wenn du das kombinierst mit den Ereignissen um uns herum in der Weltwirtschaft, wo die Gefahr von Inflation auf der einen Seite und gigantische Investitionen in künstliche Intelligenz auf der anderen Seite, die dieses Produktivitätswachstum bringen sollen, das beherrschende Thema an den Kapitalmärkten ist, die interessieren sich nicht so sehr für deutsche Innenpolitik, kann man nur hoffen, dass die deutsche Politik sich dann irgendwann mal weiter bewegt, damit wir daran teilhaben. Und das Zweite ist, man kann für unsere Bundesregierung nur hoffen, dass auch gegen ihren Widerstand, genauso wie in der Frage des Nahostkonfliktes, es Donald Trump gelingen könnte, den Ukraine-Krieg zu beenden.
Wenn diese Brandmauer nicht aufgelockert wird, nicht fällt, wer wäre der Hauptleidtragende? Wären das deutsche Unternehmen, der Mittelstand, die Ärmsten, die Superreichen? Wer würde da am meisten davon darben, wenn man an diesem «Wir sind die Brandmauer», wie es Merz formuliert, festgehalten wird?
Zunächst mal Merz selber, weil er als handlungsunfähiger Kanzler ohne Richtlinienkompetenz in Abhängigkeit von seiner SPD weiter vor sich hin eiert, was ihm sicherlich keinen glorreichen Platz in den Geschichtsbüchern geben würde. Jetzt vergessen wir mal die AfD und die CDU und die SPD oder wer mit wem, sondern sagen einfach nur, wenn es wieder zu mehr Wettbewerb kommt, das heißt, es gibt auch andere Koalitions- und strategische Möglichkeiten für alle Parteien, und damit der Ideenwettbewerb zunimmt, dann lassen wir uns mal positiv formulieren, dann wäre das der Beginn einer ernsthaften Diskussion, dass Deutschland nicht nur reformiert werden muss, es muss fast grundlegend sein, gesamtes Geschäftsmodell, fast sein politisches Modell erneuern, denn das Alte funktioniert einfach nicht mehr.
Wie könnte Friedrich Merz gesichtswahrend von seinem Brandmauerkurs abkehren? Wie könnte er das der Bevölkerung verkaufen? Was glaubst du? Wie wäre er gut beraten aktuell?
Also ich glaube, da sollte er ganz in seiner Tradition gemäß Konrad Adenauers berühmten Spruch, was interessiert mich das Geschwätz von gestern, das einfach machen. Das hat er ja auch mit dem Defizit gemacht. Also da wurde ja auch die zentrale Wahlkampfthema der CDU gegen die Ampelregierung dass die Staatsdefizite unter Kontrolle zu halten, wurde ja auch innerhalb von 2 Wochen nach dem Motto, oh Gott, Putin bedroht uns, wir müssen jetzt die Verfassung ändern. Das heißt, wie er das macht, sehe ich, das wird er dann einfach machen. Die wirkliche Frage ist, kann er es, will er es? Ist es überhaupt möglich, ohne dass es die CDU zerreißt? Denn in der CDU gibt es auch große Strömungen, insbesondere um den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, die eigentlich lieber die AfD verbieten wollen, statt mit ihr in irgendeiner Art und Weise zusammenzuarbeiten. Mhm. Auf jeden Fall, in der Hinsicht wird was passieren, weil so wie es jetzt läuft, das spürt ja jeder, kann es nicht weitergehen.
Wird vielleicht Deutschland der große Profiteur eines Produktivitätsaufschwungs sein, AI getrieben, dass man da auf den Zug aufspringt und alle am Ende profitieren? Siehst du da einen Hoffnungsschimmer, dass da Deutschland wirtschaftlich irgendwie als Gewinner aus dieser Krise herauskommt? Wie du gesagt hast, schlimmer kann es eigentlich gar nicht mehr kommen.
Nein, schlimmer kann es eigentlich nicht kommen. Ich möchte auch dazu dieser KI-Diskussion. Die KI-Diskussion ist ja irgendwie das Epizentrum der der Kapitalmarktdiskussion zwischen denjenigen, die glauben, dass die Aktien fallen, weil wir so eine Art Blase haben, eine Blase haben, und denjenigen, die sagen, papplapapp, vergiss Staatsschulden und hohe Aktienkurse, wir werden durch KI Produktivitätsgewinne kriegen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, und damit reales Wirtschaftswachstum und Staatsdefizite werden ja sowieso nie gemacht, um zurückgezahlt zu werden. Das sollte übrigens jeder Bürger wissen. Der Staat hat in seiner Geschichte noch nie seine Schulden beabsichtigt, zurückzuzahlen, sondern sie lösen sich im Wohlgefallen auf, wenn es zu hohem realwirtschaftlichen Wachstum kommt, wie zum Beispiel in Amerika durch die Staatsschulden nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich dann auch von selber aufgelöst haben. Und da ist die große Wette KI. Und dazu gibt es jetzt einen unheimlich interessanten Artikel, finde ich, von einem amerikanischen Nobelpreisträger, Professor an hochgradig renommierten Massachusetts Institute of Technology, einer der besten amerikanischen technischen Hochschulen, Darren Acemoglu, der gesagt hat, ja, natürlich wird KI Produktivitätsfortschritte bringen. Aber was ist, und er nennt es jetzt ein schönes Wort dafür, was ist, wenn es so-so Produktivitätsfortschritte sind? Also so-so, la-la, so ein bisschen. Und er macht das Beispiel, und das, ich nehme das jetzt einfach, das ist das Beispiel, das jeder von uns kennt. Wenn du 3 Dosen Milch kaufst, dann bist du früher an eine Kasse gegangen, da wurde, hast du bezahlt und bist dann gegangen. Heute ist man ja angehalten, zu diesen Self-Service-Bezahlstationen zu gehen. Und sie nehmen dieses Beispiel dieser Self-Service-Bezahlstationen, die in den 80er, 90ern so langsam eingeführt wurden, die dann in den letzten 10 Jahren sozusagen mit sehr viel Wucht verstärkt eingeführt wurden und sagt, ja, das ist so eine typische Technologie, die hat so Produktivitätsfortschritte gebracht. Denn in den letzten 2 Jahren ist der Anteil der Amerikaner, die auf diese Art ihre Einkäufe bezahlt haben, zurückgegangen. Warum? Die Firmen haben natürlich einerseits Kosten gespart, weil sie Mitarbeiter entlassen haben, Hunderttausende in Amerika in diesem Rahmen, aber sie mussten diese Maschinen einsetzen, sie mussten dafür bezahlen, sie müssen sie warten. Dann gibt es große Probleme mit Diebstahl dabei. Dann brauchst du wieder neue Leute, die die Menschen überwachen, während sie an diesen Maschinen bezahlen, sodass am Ende Studien ergeben haben, dass es zwar 300.000 Arbeitsplätze weniger oder 400.000 gegeben hat, aber faktisch keinen Produktivitätsfortschritt, also keine richtige Rendite auf das eingesetzte Kapital. Und sein Argument ist, was ist, wenn wir ein Phänomen erleben, dass dieser KI-Hype dazu führt, dass alle Firmen unbedingt jetzt künstliche Intelligenz einsetzen wollen, Mitarbeiter entlassen, um dann festzustellen, ja, warte mal, das waren Rieseninvestitionen, es ist auch nicht schief gegangen, es hat aber auch nicht richtig viel gebracht. Das ist sozusagen seine Sorge, dass das dann ja eben dazu führen würde, dass wir lange auf die versprochenen Produktivitätsfortschritte warten, große Mengen Geld ausgegeben haben. Und wie sagt man so schön, wir haben früher gesagt, das war ein Satz mit X, das war nix. Das ist also seine Kritik daran. Und ich glaube wirklich, jedem Anleger, jedem Zuhörer, angesichts der schwindelerregenden Summen, die investiert werden, das ist die spannendste, du hast mich gefragt am Anfang, was war für mich die wichtigste Schlagzeile. Wenn du jetzt, wenn wir zum Ende sagen, was ist die Schlüsselfrage der Entwicklung der Wirtschaft und auch der Kapitalmärkte der nächsten Jahre, ist die Frage, ob diese gigantischen Investitionen sich auszahlen werden und in welcher Geschwindigkeit sie sich auszahlen werden. Ich gehöre zu den Leuten, die sagen, diese Investitionen werden sich auszahlen, aber eben nicht so schnell wie erwartet. Das heißt, bevor wir diese schöne neue Welt erreichen, wird es Krisen geben, weshalb ich die Märkte auch für überbewertet halte. Aber ich warne davor, nur zu glauben, dass es einfach gleich eine Inflation gibt. Und das sage ich jetzt als Dollarbulle, der das ganze Jahr nur Goldbulle, der das ganze Jahr nur Gold und Goldminenaktien geliebt hat. Also das läuft mir gerade ein bisschen zu heiß.
Was hältst du von diesem Argument vom Herrn Professor Acemoglu? Ist das etwas, dass du sagst, ja, das ist ein realistisches Szenario, dass dieser Produktivitätsgewinn gar nicht so groß ist, sondern dass da auch eine Gefahr dahinter ist. Wie du gesagt hast, beispielsweise die, ist da etwas dran oder glaubst du, ja, das sind ganz kleine Teilbereiche, die wahrscheinlich nicht so stark aufs große Ganze gesehen, nicht so ein großes, starkes Gewicht haben?
Er ist immerhin seines Zeichens auch Gewinner des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften, also ein ernstzunehmender Analyst. Ich finde seine Logik bestechend und sage nochmal, ich glaube, dass KI unser Leben verändern wird in einem Maße, wie wir uns das bisher gar nicht vorstellen können. Ich glaube, unter dem Strich am Ende zum Besseren. Mhm. Aber auf dem Weg dahin werden zwei Dinge passieren. Erstens, wir werden aus Euphorie zu viel investieren und es zu schnell versuchen zu adaptieren. Und genau da hat er recht. Genau das führt dazu, dass wir erst einmal nicht diese Produktivitätsfortschritte kriegen. Und dann aus diesem Lernprozess heraus erst werden wir dann die richtigen Entscheidungen treffen. Das heißt, zwischen jetzt und diesem ökonomischen Gewinn steht für mich eine Anpassungskrise. Davon bin ich überzeugt.
Lieber Lenny, ganz herzlichen Dank für diese Ausführungen. Ihnen danken wir für die Aufmerksamkeit, wünschen Ihnen ein schönes Wochenende und bis zur nächsten Ausgabe von Schlagzeilen der Weltwirtschaft mit Leonhard Fischer. Vielen herzlichen Dank.
Danke sehr.